Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Vormittag zu unserem Philosophikum der Hass, Anatomie eines elementaren Gefühls begrüßen. Es gibt eine kleine Programmänderung, Sie haben es schon bemerkt. Der an sich für diesen Vormittag vorgesehene Kollege Milad Karimi aus Münster musste relativ kurzfristig krankheitsbedingt zu seinem großen Bedauern absagen. Es ist uns aber gelungen, Frau Jeanette Fischer ebenfalls kurzfristig zu gewinnen, hier einen Vortrag zu halten, was nahezu naheliegend ist. Ich muss gestehen, Frau Jeanette Fischer ist Psychoanalytikerin, allerdings auch studierte Religionswissenschaftlerin und Kuratorin für Kunstausstellungen, hat also Schwerpunkte zwischen Psychologie, Theologie, Ästhetik und Kunstwissenschaft und hat erst vor kurzem eine wirklich wunderbare, lesenswerte Studie zum Thema Hass veröffentlicht mit dem Titel Hass. Ihr Verlag hat mir das Buch zugeschickt, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo das Programm des Philosophikums schon feststand. Ich habe das sehr bedauert, weil ich nach der Lektüre dieses Buches Frau Fischer ohnehin gerne eingeladen hätte, sodass die Absage von Kollegen Karimi die wunderbare Gelegenheit ergeben hat, mein Versäumnis auf diese Art und Weise nachzuholen. Sie sehen, es gilt das alte Gesetz der Weltgeschichte, alles Ungute hat auch etwas Gutes. Ich darf also Frau Jeanette Fischer bitten, sie hat auch über Angst publiziert, wie gesagt, lange auch als Psychoanalytikerin praktisch gearbeitet. Ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten, der einen Schwerpunkt hat, der bei den bisherigen Vorträgen zwar einmal angeklungen ist, der aber, glaube ich, es wert ist, etwas genauer beleuchtet zu werden, nämlich das Verhältnis von Hass und Selbsthass. Frau Fischer, ich darf Sie bitten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Konrad, Paul Liesmann, und ich danke auch dem Philosophikum Lech und Frau Barbara Bleisch für die Einladung zu diesem sehr schönen Anlass mit diesem leider sehr unschönen Thema. Ich finde wunderbar, dass Sie uns alle zusammenbringen, um gemeinsam über Hass zu reflektieren. Entschuldigung, pardon. Soll ich noch mal anfangen? Ich finde wunderbar, dass Sie uns alle zusammenbringen, um gemeinsam über Hass zu reflektieren und um gemeinsam neue Wege zu finden, diesen überflüssig zu machen. Ich danke Ihnen dafür. Hass ist immer auch Selbsthass. Welche Voraussetzungen müssen in einem Menschen gegeben sein, damit er ein Mensch wird, der hasst? Ist dem Menschen die Neigung zum Hass oder gar der Hass selber angeboren? Ist es somit quasi eine kulturelle Leistung, ihn bedeckt zu halten? Oder entsteht Hass während der Sozialisation des Menschen? Welche Funktion hat Hass? Beherrscht er uns oder beherrschen wir ihn? Fragen über Fragen. Sicher ist, um gegen Hass, gegen seine Destruktivität und Vernichtungswucht anzugehen, müssen wir ihn zuerst verstehen. Wir müssen herausfinden, was seine Wurzeln sind und welche Funktionen er nebst der Zerstörung erfüllt und zu erfüllen beabsichtigt. Wenn wir uns dem Hass unvoreingenommen fragend nähern, gewinnen wir an Einsicht, auch an Einsicht über unseren eigenen Hass. Hass zu verstehen bedeutet nicht, ihn zu legitimieren. Ihn zu verstehen, zu erkennen, woher er kommt und was er anstrebt, vermag uns Einblicke in zwischenmenschliche Strukturen und damit auch in gesellschaftliche Strukturen zu geben, was wiederum die Voraussetzung ist, um verändern zu können. Es ist viel einfacher, den Hass zu hassen, als ihn zu verstehen. Es ist viel einfacher, den Hass auszulagern, weit weg von uns, und ihn bei den anderen zu deponieren. So wird der Mitmensch zu einem Hassenden, möglicherweise gar zu einem, der uns hasst. Im Prozess des Verstehens jedoch erkennen wir, dass wir selber Akteure und Akteurinnen sind. Daher scheuen wir diese Herangehensweise. Viel lieber bekämpfen wir Hass, stehen gegen ihn auf. Fatalerweise ist er so nicht zu beseitigen. Wir bewirtschaften ihn, ja befeuern ihn damit nur. Indem wir dem Hass den Kampf ansagen, werden wir ein Teil von ihm, nicht zuletzt, weil wir unseren eigenen Hass legitimieren, indem wir behaupten, Gutes zu tun, auf der richtigen Seite zu stehen. Der Schlüssel für unser Lernen und für Veränderung liegt im Erkennen und Verstehen und ich möchte es hier ausdrücklich betonen, ich möchte damit keineswegs dem hassenden Menschen die Verantwortung für seine Handlungen und seine Worte absprechen, ja, ihn gar entschuldigen. In der Psychoanalyse geht der Weg der Veränderung über die Erkenntnis und das Verstehen. Der Ort des Hasses ist der Mensch. Er ist Träger und Agierender des Hasses. Der Hass ist eine Energie mit destruktiver Absicht, der Absicht zu vernichten. Bleibt diese Vernichtungswucht in der Fantasie, dann versucht dieser Mensch, alleine mit ihr fertig zu werden. Wird jedoch solch ein Hass legitimiert, gesellschaftlich und politisch für gerecht und gerechtfertigt befunden, dann ist damit die Erlaubnis erteilt, in Gut und Böse, in richtig und falsch spalten zu dürfen, töten zu dürfen, ja gar zu müssen, zum Beispiel im Krieg. Ich kann meinen Hass auch nach außen verschieben und bei einem anderen Menschen deponieren. Der Mensch hat die Möglichkeit, unangenehme Empfindungen, die seinem Wohlbefinden schaden, zu externalisieren, von sich wegzuleiten. Projektionen befreien uns selber von dem, was wir projizieren. Das liegt in der Natur unserer Psyche und ist ein Schutz, um unser psychisches Überleben zu garantieren. In Bezug auf den Hass lässt dies die Vermutung zu, dass ein Mensch, ein Subjekt, auch immer Objekt seines Hasses ist. Dass eine hasserfüllte Bindung zu Menschen und zur Umwelt eine hassende Bindung zum eigenen Ich mit einschließt. Demzufolge eignet sich die Projektion vortrefflich, um sich selber zu schützen und nicht Objekt des eigenen Hasses, also des Selbsthasses zu werden. Der Hass ist also eine Form der Bindung zu einer oder mehreren anderen Personen, zu sozialen Gruppen, zu sich selber, aber auch eine Bindung zur Umwelt und zur Natur. Der Hass ist eine Bindung zu all dem, wovon wir abhängen. Ich möchte nun dieser destruktiven Energie die konstruktive entgegenhalten, denn wir unterscheiden in der Psychoanalyse zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression. Die konstruktive Aggression ist eine Energie, die wir nutzen, um uns für uns selber, für unsere Bedürfnisse und Interessen einzusetzen. Sie wird daher auch die Aggression im Dienst des Ich genannt. Wir können damit die Entwicklung des Ich, der Gesellschaft mitgestalten und schöpferisch an der Welt teilhaben. Ein Säugling schreit, wenn ihm etwas nicht passt, ein Ausdruck der konstruktiven Aggression. Er schadet damit niemandem, er tut sich kund, ist wirksam und verschafft sich Bedeutung. In sexuellen Begriffen gedacht sind die Penetration und das Aufnehmen dieser Kraft ein Ausdruck der Aggression im Dienste des Ich. Wir werden mit dieser Energie geboren, bereits die Geburt zeugt davon. Das Kind will raus. Diese Kraft dient unseren Wünschen und Bedürfnissen, unserem Begehren. Sie ist lebensbejahend und schadet niemandem. Kommt dem Ich diese konstruktive Aggression abhanden, dann ist es beschädigt. Es ist ein ohnmächtiges Ich, das sich nicht mehr für sich selbst einsetzen kann, das der Eigenmächtigkeit entbehrt. Eines, das sich nicht mehr konstruktiv und lustvoll an der Gestaltung der Welt beteiligen kann. Ein Ich, das Angst hat. Gefühle der Geborgenheit und Sicherheit sind nur erfahrbar, wenn das Kind seine Eigenheit und Autonomie, also auch seine Aggressionen im Dienste des Ich, beibehalten kann. Ohne das ist es als Ich in der Gemeinschaft verloren und erfährt höchstens eine Scheingeborgenheit in der Symbiose oder in symbiotischen Verwicklungen. Demgegenüber hat es die destruktive Aggression darauf abgesehen, zu zerstören. Menschen zu zerstören, Natur zu zerstören, Bindungen zu zerstören, destruktiv auf die Welt und auf alles einzuwirken, von dem der Mensch abhängig ist. Mit Blick auf diese Abhängigkeit müssen wir schlussfolgern, dass die destruktive Aggression immer auch das Ich selbst beschädigt. Auch wenn sie als Schutzmaßnahme dargestellt wird, wie zum Beispiel ein Krieg, gegen wen und was auch immer, ist sie selbstschädigend. Es ist ebenfalls eine destruktive Handlung, einem Menschen seine konstruktive Aggression zu nehmen, ihn unter Druck, egal welcher Art, zu setzen, ihn in eine ausweglose Situation zu bringen und damit ohnmächtig zu machen, ihn zu foltern, ihn für seine Eigenständigkeit mit Ausgrenzung oder Liebesentzug zu bestrafen, ihn als Täter zu stigmatisieren. Das alles sind aggressive Wege, um konstruktive Aggressionen zu vernichten und so Macht über den anderen zu erlangen. Rechtfertigen lässt sich das in keiner Hinsicht. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mit zerstörerischen Eigenschaften geboren werden. Ich kann mir einen hassenden Säugling kaumlich vorstellen. Wir eignen sie uns während des Aufwachsens an, erlernen sie in Bindungen, wir erfahren Gewalt tagtäglich und sind in unserem Alltag auch selber destruktiv. Wir leben mit einem Zerstörungsfaktor, den wir oftmals nicht mehr hinterfragen oder sogar als natürlich ansehen. Ein weiteres wichtiges Element in meinen Betrachtungen über den Hass ist die intersubjektive Beziehung. Darunter verstehe ich eine Beziehung ohne wertende Hierarchie. Eine Beziehung zwischen mindestens zwei Personen, die sich in ihrem Anderssein anerkennen. Sie nehmen ihr Gegenüber als eigenständiges Subjekt wahr und kommunizieren mit ihm auf Augenhöhe, richten also kein hierarchisches Gefälle ein. Diese Beziehungsform hat nichts mit der Begrifflichkeit der Liebe zu tun. Sie ist vielmehr die Grundvoraussetzung für gleichwertige Beziehungen jeglicher Art. Das eine Subjekt anerkennt das andere Subjekt als Nicht-Ich. Grundsätzlich neigen wir stark dazu, andere Personen als Teil von uns selber zu sehen, als einer oder eine, der oder die dasselbe meinen und denken wie wir. Ebenso stark neigen wir dazu, Gruppen von Gleichgesinnten zu bilden, weil wir uns da wohlfühlen. Umso dringender ist es, dieses Bedürfnis nach Verschmelzung zu hinterfragen. Dies nicht zuletzt, weil in der Verschmelzung viel Autonomie und Heterogenität zerfließt bzw. sich wie in einem Schmelztiegel auflöst. Deshalb ist es dringend vonnöten, eine Alternative zu erarbeiten. Wenn wir, wie das mehrheitlich der Fall ist, davon ausgehen, dass eher die Übereinstimmungen, die Gemeinsamkeiten, das Verbindende in Beziehungen sind, so setze ich dem entgegen: Das einzig verbindende Element in Beziehungen ist die Anerkennung der Differenz. Das einzig verbindende Element in Beziehungen ist die Anerkennung der Differenz. Es ist nicht die Liebe oder die Toleranz und so weiter. Diese sind mehrheitlich hegemonial-imperialistische Inkludierungen, sondern einfach nur die Anerkennung der Differenz. Die Differenz muss man nicht lieben, nur anerkennen. Erst mit der Anerkennung des Anderen als Nicht-Ich entsteht eine intersubjektive Beziehung. Intersubjektive Beziehungen werden uns nicht beigebracht. Wir werden in eine Gemeinschaft hineingeboren, die bereits das Neugeborene als Objekt einer kalten und erbarmungslosen Welt versteht, vor der es beschützt werden muss. Das zumindest lässt sich an dem Beziehungsmodus ablesen, mit dem wir das Kind eindecken, an dem sprachlichen Vokabular, das nicht ein autonomes Subjekt anspricht, sondern vielmehr ein Opfer, das der Welt ausgeliefert ist. Das Kind ist herzig und schutzlos. Wir heben die Stimme, wenn wir es ansprechen, verfallen in den Tonfall und die Sprache der Verniedlichung. All das versetzt die Welt für das Kind in den Bedrohungsmodus, in dem es den Schutz den Eltern braucht. Dieses Bild wird sich im Selbstbild des Kindes niederschlagen. Es wird sich in der Tendenz als Kraft und wehrlos erfahren, statt ein Gefühl der autonomen Widerständigkeit zu entwickeln. In psychoanalytischen Reflexionen ist das Ich eine anerkannte Größe. Aber das Ich ist keine fixe Größe, das, einmal gegeben, jetzt und in Zukunft vor Veränderung geschützt und behütet werden muss. Das Ich bildet sich in einer ständigen Auseinandersetzung mit dem Du. Damit der Prozess der Veränderung, des Wachstums und der Entwicklung ein Leben lang gewährleistet ist, braucht es den intersubjektiven Raum mit dem Du. Ohne diesen Raum, ohne die Anerkennung der Differenz, ist das Ich verloren. Es ist ein Ich, das nicht mehr begehrt, wächst, nicht mehr lebendig ist. Ich möchte nun ausführlicher auf den Opferdiskurs eingehen, um dessen hassende Wucht zu veranschaulichen. Ich unterscheide zwischen Opfer und Betroffenem. Das Opfer ist eine inszenierte Position, deren alleiniger Zweck es ist, einen Täter zu benennen. Diese Übertragung, der andere ist ein Bösewicht, der an mir schuldig geworden ist, wird von Hass gespiesen. Wenn ich einem Kleinkind sage, dein ewiges Schreien bringt mich noch ins Grab, dann bezeichne ich das Kind als meinen Mörder. Der mörderische Inhalt entspricht dem Hass des Opfers. Er wird auf das Kind übertragen, welches nun erfährt, dass sein Schreien schädlich, ja gar tödlich ist für sein Gegenüber. Es wird sich schuldig fühlen. Das Opfer jedoch kann mit dieser Aussage seinen Hass loswerden, den Hass, der besagt, dass der andere nun sein Mörder ist. Das Kind reagiert darauf mit Schuldgefühlen. Was habe ich falsch gemacht, dass der andere mir so zürnt? Schuldgefühle sind ein Rettungsversuch, um aus der unerträglichen Ohnmacht dieser Beschuldigung und der Unerträglichkeit dieser Wucht des Hasses herauszufinden. Schuldgefühle sagen nie die Wahrheit, sagen wir in der Psychoanalyse, weil wir sie als einen Rettungsversuch würdigen, der dem Ich die Möglichkeit bietet, hier dem Kind zu denken, nächstes Mal mache ich es besser. Es also aus der Bewegungslosigkeit, der Angst und des Schreckens wieder in die Bewegung zurückholt. Im Gegensatz zum Opfer ist der oder die Betroffene von einer aggressiven, gewalttätigen Aktion, ob psychisch oder physisch, real betroffen. So können wir durchaus sagen, dass das hier erwähnte Kleinkind von Gewalt betroffen ist, ausgeübt von einer Person, die es als ihren Mörder bezeichnet. Ich werde diese zwei Begriffe im ganzen Vortrag gezielt in der hier beschriebenen Bedeutung nutzen. Wenn ich von Opfern spreche, dann meine ich die Selbstinszenierung eines Subjektes als Opfer. Und wenn ich von Betroffenen spreche, dann meine ich diejenigen, die real von Gewalt betroffen sind. Die Opferinszenierung ist eine Machtinszenierung, wobei das Opfer immer in der stärkeren Position ist. Sie richtet ein Gefälle ein, in Beziehung, sie fordert Unterordnung, sie kontrolliert die Bindung. Wer auch immer die Anerkennung der Differenz des Anderen verweigert, beabsichtigt, ein Machtgefälle herzustellen. Unsere Beziehungen, familiär, gesellschaftlich, wie auch die Arbeitsbeziehungen, sind sehr oft durchdrungen von diesem Diskurs, bergen viel Leid, das dann, individualisiert, den Weg in die psychotherapeutischen Praxen findet und zu unserem Auskommen wird. Damit wird vermieden, dass gesellschaftliche Strukturen in Frage gestellt werden. Wir können voraussetzen, dass die Gesetzmäßigkeiten in den gesellschaftlichen Strukturen die gleichen sind wie die in den individuellen. Die einen Strukturen bedingen die anderen und gehen aus den jeweils anderen hervor. Die Opferinszenierung macht dem Gegenüber Angst. Um hier noch diese unleidliche Empfindung einzuführen, weil sie den Hass in sich birgt, weil sie Unterordnung fordert, weil sie einen Schuldigen bezeichnet und weil sie als Strafe ein Überein- und Ausschluss aus Beziehung entscheidet. Beziehungen, die mit Angst verbunden sind, sind in unserer Gesellschaft alltäglich, also die Regel und nicht die Ausnahme. Wir haben Angst, den anderen zu verlieren, wenn wir etwas tun oder sagen, was wir als beziehungsgefährdend erachten. Wir haben Angst, die Stelle zu verlieren. Wir haben Angst, Zugehörigkeit zu verlieren, ausgeschlossen zu werden und vieles mehr. Verlustängste belasten und begleiten uns. Sie sind, das wage ich zu behaupten, ein stets präsenter Grundduktus, eine Art Grundbeben in all seinen seismografischen Variablen. Wir haben gelernt, mit diesem Grundbeben einigermaßen zu leben. Wir versuchen, es zu beherrschen und zu überwinden. Jeder und jede Einzelne ist, der eine stärker, die andere weniger stark, in Ängsten verfangen und sucht einen Weg, um sich mit ihnen zu versöhnen, ihnen zu entfliehen oder gegen sie zu kämpfen. Indem wir jedoch die Differenz zum anderen anerkennen, nehmen wir nicht nur unser Gegenüber als eigenständig und eigenverantwortlich wahr, sondern auch uns selbst. Damit fällt auch die Angst weg. Die Anerkennung der Differenz, dass der andere nicht ich ist, scheint mir sehr wichtig zu sein, denn damit ist der für mich einzig gültige Freiheitsbegriff verbunden, nämlich davon ausgehen zu können, dass der oder die andere die Verantwortung für sich selber übernimmt und mich nicht in Schuld einbindet, mich nicht gefügig macht über einen Opfer- bzw. Machtdiskurs, wie wir es gerade auch vor unserer Tür erleben. Damit können wir das Begehren wieder einführen, das auf der Prämisse der Auseinandersetzung, des Konfliktes, also der Differenz beruht, was mir doch lebenswerter und freudvoller erscheint. Die Anerkennung der Differenz ermöglicht Freiheit, nicht im Sinne eines frei flottierenden Individualismus, sondern in der Leichtigkeit von Bindung, ohne in einem Schulddiskurs verhaftet zu sein. Diese Anerkennung schließt des anderen und meine Aggressionen im Dienste des Ich mit ein. Denn ohne diese Aggressionen kann weder das Ich noch das Gegenüber gestalterisch an sich selbst, an der Beziehung zum anderen und zur Welt teilhaben. Beide fallen als eigenständiges Subjekt weg, sind wie Menschen ohne Muskulatur, angewiesen auf Hilfe, auf Führung, auf jemanden, der die Funktion dieser Muskulatur übernimmt. Das bedeutet, während bei einem Menschen die Aggressionen im Dienste des Ich in irgendeiner Form beschädigt oder gar vernichtet, dann ist er ein Mensch ohne Muskulatur, den anderen Menschen und der Welt wehrlos ausgeliefert, ein Mensch in Angst. Die Ursache dieser Angst liegt stets an dem Ort, an dem die konstruktiven Aggressionen enteignet, gar zerstört worden sind. Es ist einfach, einen Menschen seiner Aggressionen im Dienste des Ich zu berauben. Dazu braucht es keine Kanonen und keine Bomben. Der Machtdiskurs, der unsere Gesellschaft, unsere Beziehungen prägt, beruht auf der Kontrolle der konstruktiven Aggressionen. Die Muskulatur wird im Dienste des Anderen und nicht des Ich verwendet. Und sollte sich ein Subjekt abtrünnig zeigen, sich subversiv der Kontrolle entziehen, wird es als schädlich für die Gemeinschaft bezeichnet. So werden seine Aggressionen im Dienste des Ich langsam überflüssig, ja gar störend, und die Angst nimmt sich im selben Verhältnis, wie sich die Muskulatur zurückbildet, ihren Raum. Die Wünsche werden befriedigt, bevor sie entstehen, Die Kraft des Wunsches und die Kraft des Begehrens versickern im Konsumismus. In der Angst zu sein bedeutet, in der Ohnmacht zu sein. All der Gefühle, die uns helfen könnten, aus ihr herauszufinden, wie Trauer, Freude, Wut und so weiter, zu entbehren. Denn in der Angst sind wir, das kennen wir alle, von der Welt und von uns selber abgeschnitten. Der Hass, der durch den Opferdiskurs auf den anderen Menschen übertragen wird, der Hass, der besagt, dass das Kind mit seinem Schreien die Eltern ins Grab bringt, der Hass, den Kriegstreiber jeglicher Provenienz über einen Opferdiskurs rechtfertigen, zerstört die Muskulatur und damit entsteht Ohnmacht, und in der Ohnmacht sind wir anfällig für Manipulation und Unterwerfung. Unsere Aufgabe wird sein, uns dieser Aggression wieder zu bemächtigen, sie in unseren Dienst und damit in einen konstruktiven Dienst zurückzunehmen, in einen Dienst am Ich und damit in den Dienst an der Gemeinschaft. Der Nachteil dabei ist, Großartigkeit und Pathos entfallen. Wer die Macht hat, menschliche Wünsche, Bedürfnisse und auch das Begehren, also durchwegs Aggressionen im Dienste des Ich, als Schuld, gar als Sünde zu verurteilen, der hat Macht über den Menschen. Ob es sich um die Kirche, den Staat oder andere Institutionen handelt, relevant bleibt, dass eine konstruktive Energie als schädliche Eigenschaft verurteilt und damit bestraft werden kann. Das ist Hass. Und wenn sich viele auf ein Hasssubjekt, mit anderen Worten auf einen Sündenbock einigen, entsteht eine Massenbewegung des Hasses. Denn die Übertragung der Schuld ist vernichtend. Eine Massenbewegung des Hasses, wie wir sie aus der großen Geschichte, der Geschichte der Menschheit kennen, ist immer auf eine kleine Geschichte zurückzuführen, auf eine zwischen mindestens zwei Menschen. Die eine Geschichte ist die logische Folge der anderen, und so können wir die kleine Geschichte hochrechnen zur großen und von der großen Geschichte zurückkommen auf die kleine, um an diesem Dreh- und Angelpunkt Veränderungen vorzunehmen. Denn das ist der einzige Ort, der verantwortungsbewusst und daher nachhaltig verändert werden kann. Es ist auch der einzige Ort, wo wir wirksam werden können. Ein Akt, der das Ich, die Integrität eines Menschen verletzt, ist ein aggressiver, ein destruktiver Akt. Bereits einen solchen Akt müssen wir als Hass bezeichnen. Hass ist vor allem Energie. Eine Energie, die vom Handelnden als Antrieb genutzt werden kann, als Kraft, einen Mitmenschen zu demütigen, zu entwerten, ihn in irgendeiner Form zu vernichten. Oder anders ausgedrückt, die Energie des Hasses wird genutzt, den Mitmenschen in seiner Differenz nicht anzuerkennen und ihn in einem Gefälle zu sich selber einzuordnen. Hass ist also mehr als das Wüten einzelner böser Menschen, die im Extremfall eine Masse hinter sich zu vereinen vermögen, wie es in der Geschichte immer wieder geschah und geschieht. Hass ist überall und jederzeit anzutreffen. Er kann und darf nicht mehr auf andere projiziert und dort deponiert werden, um sich selber davon zu entlasten. Auch hier ist die große Geschichte Abbild der Kleinen und umgekehrt. Auch bei dieser Projektion können wir sagen, dass die innere Geschichte auch die äußere ist, dass der Hass auf einen oder viele Menschen stets den Selbsthass voraussetzt. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn es ein Subjekt schafft, seinen Hass auszulagern, wird es zeitweise von seinem Selbsthass entlastet. Aus diesem Grunde wird Hass ausgelagert. Aus diesem Grunde wird jemand gesucht, auf den der Hass gerichtet werden kann. Und diesen jemand nennt man Sündenbock. Die Auslagerung des Hasses gelingt mit der Opferinszenierung, die den Sündenbock als Täter bezeichnen wird. In einer intersubjektiven Beziehung erkennen und anerkennen alle Beteiligten, dass sich ihre Meinung und ihre Haltung von der des Gegenübers unterscheidet. In solchen Beziehungen handeln wir anders. Wir tragen Konflikte aus, setzen uns miteinander auseinander, auch leidenschaftlich und vehement, und das ohne die Integrität der Beteiligten zu verletzen. Die Integrität wird erst dann verletzt, wenn wir den anderen wegen seines Andersseins, seiner Differenz ausschließen oder ihn in eine uns untergeordnete Position drängen, zum Beispiel in die Schuld. Ein solcher Akt bedeutet immer einen Ausschluss aus der Beziehung. Selbst wenn diese Beziehung äußerlich weiter bestehen sollte, der Bruch, der mit der Schaffung eines Gefälles, einer Hierarchie herbeigeführt wird, kommt einem Ausschluss aus einer intersubjektiven Bindung gleich. Die Energie, die aufgewendet wird, um die Differenz, die Gleichwertigkeit zweier Menschen in eine Hierarchie zu brechen, um ein Gefälle einzurichten, nenne ich Hass. Diese Energie ist destruktiv, weil sie die Intersubjektivität und die Gleichwertigkeit aufhebt und eine neue Beziehungsstruktur mit oben und unten, schuldig und unschuldig, richtig und falsch schafft. Die so entstandene Ordnung wird oft als naturgegeben verstanden, ist jedoch nur Ausdruck eines gewalttätigen Machtdiskurses. So gehen wir zum Beispiel davon aus, dass die Kinder ein Wissensdefizit haben und deswegen zur Schule gehen sollen. Letztlich besteht dieses Defizit aber nur im Machtgefälle derjenigen, die vorgeben, welches Wissen als Wissen und Bildung anzuerkennen ist. Die Kinder werden so gleichsam ihres neugierigen Potenzials und ihres Ich mit all den Erfahrungen, die sie mit der Welt und anderen Menschen gemacht haben, beraubt. Und sie werden an der Leistung gemessen, die sie erbringen, um sich an das, was als Bildung definiert wird, anzupassen. Und damit wird die Integrität verletzt. In diesen Narrativen, die wir nicht in Frage stellen, sondern von denen wir im Gegenteil überzeugt sind, dass sie die Grundlage von Erfolg, Anerkennung, Wohlstand und Gerechtigkeit sind, in diesen Narrativen steckt der Hass, hier ist die Brutstätte. Wenn ein Kind zur Schule geht und dabei lernt, dass es sein ganzes Erfahrungsspektrum, seine Emotionalität, sein Wissen über Familie und Gruppe, seine Assoziationen zur und seine Neugierde auf die Welt, seine Beziehung zu anderen Kindern und zum Lehrer und zur Lehrerin, dass es all das als leistungsmindernd, ja gar störend ausklammern muss, um sich den vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Wissensstoff anzueignen, dann handelt es sich um ein Brechen seines Ich. Nicht sein ganzes Ich ist gefragt, sondern nur Teile davon, die geprüft und bewertet werden können. Um erfolgreich zu sein, ist dieser Weg für das Kind richtungsweisend. Um nicht ausgeschlossen zu werden, ist er zwingend. Um nicht aus der Familie und aus Gruppen ausgeschlossen zu sein, ist es unumgänglich, das eigene Ich auszuschließen. Dieses Ich muss sich also an gewisse Bruchstellen in seiner Integrität gewöhnen. Das fordern wir in unseren Breitengraden von allen Kindern, die zur Schule gehen. Wenn uns viele dieser Mechanismen bewusst sind, dann können wir viele Aktionen und Reaktionen verstehen, unsere eigenen und diejenigen unserer Kinder. Wir können sie analysieren, zuordnen und verändern. Wir können zwar unsere Geschichte nicht verändern, aber wir können, und das ist das Anliegen der Psychoanalyse, deren Wiederholung vermeiden, indem wir erkennen lernen, was genau wir wie wiederholen und warum. Den Hass können wir nicht beseitigen, indem wir ihn bekämpfen, ja ihn gar hassen. Damit befeuern wir ihn nur. Vielmehr kommen wir nicht darum herum, ihn zu erkennen, zu verstehen und einzuordnen, auch unseren eigenen Hass, auch den gegen uns selber, damit wir ihn aus unserem Reaktionsrepertoire entfernen können. Die Vernichtungswucht des Hasses droht dort auszubrechen, wo wir dem anderen seine Differenz aberkennen. Und das tun wir ständig. Und ständig wird es uns angetan. Denn unser Verständnis von Beziehung beruht traditionell nicht auf der Differenz, sondern auf der Homogenität. Wir operieren mit Ein- und Ausschluss und versuchen so, die konstruktiven Aggressionen des anderen unter Kontrolle zu bekommen. Wir versuchen, ihn zu steuern und zu manipulieren. Darauf beruht unser bestehendes Machtsystem, das wir alle multiplizieren und tradieren. Hass ist kein Gefühl, mit dem wir geboren werden. Niemand von uns kennt Kleinkinder oder gar Säuglinge, die hassen. Wir erfahren kleine Kinder als neugierig und offen. Sie glauben alles, saugen alles auf, haben Vertrauen. Sie geben uns gar riesige Vertrauensvorschüsse. Sie schreien, wenn ihnen etwas nicht passt und setzen sich auf recht wirksame Weise für ihre Bedürfnisse ein. Doch in ihrer Entwicklung, das heißt in ihrer Begegnung mit den Menschen und mit der Welt, werden diese Kleinkinder auf Hass treffen und diesen übernehmen, so wie wir das alle tun und getan haben. Im Gegensatz zur Freude oder zur Trauer, beides Gefühle, die dem Menschen angeboren sind, ist der Hass eine vernichtende, durch die Sozialisation pervertierte Umformung einer vormals konstruktiven Energie. Die Beziehung zu sich selbst und zu den anderen Menschen, die Beziehung zur Welt äußert sich dabei als eine hassende oder zumindest eine mit Hass kontaminierte, also vernichtende Beziehung. Erst die Auslagerung des Hasses, das heißt die Verschiebung auf eine andere Person, ermöglicht es diesen Menschen, sich einigermaßen unbehelligt unter Menschen und in der Welt zu bewegen. Gefühlen hingegen wohnt kein Zerstörungsfaktor inne. Im Gegenteil, Gefühle wollen geteilt werden. Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Bedrückende Gefühle werden in Beziehungen zu anderen Menschen durch Teilen erträglich gemacht, wohingegen der Hass in Gemeinschaften und Gruppierungen verstärkt wird und seine Vernichtungsabsichten potenziert werden. Hass wird in der Gemeinschaft also nicht geteilt, sondern potenziert und legitimiert. Das Gefühl des Aufgehobenseins entfällt hier, weil das gemeinsame Ziel nicht das Wohlbefinden eines jeden ist, sondern der Kampf, die Vernichtung. Die Beziehung zu anderen Menschen läuft nicht auf einer intersubjektiven Ebene, auf Augenhöhe, sondern beruht auf dem Ausschluss anderer. Also genau das Gegenteil, wenn man davon ausgeht, dass die Anerkennung der Differenz das einzig Verbindende ist. In menschlichen Beziehungen ist im Hass das einzig Verbindende der Ausschluss dieser Differenz. Hass schließt aus, Freude und Trauer verbinden. In der Gemeinsamkeit des Ausgeschlossenseins schließt der Hassende wieder aus. Er tradiert den Hass. Das Ausschließen der Differenz bedeutet also Sicherheit und Schutz für dieses Ich. Und es impliziert einen ständigen Kampf gegen die anderen. Das heißt, das Subjekt muss sich ständig behaupten, um Ich sein zu können, weil es nie erfahren konnte, dass sein Ich als different anerkannt wurde. Ich möchte nun anhand des Massenmörders Anders Breivik meine vorangehenden Gedanken veranschaulichen. Die Mutter von Anders Breivik sagte in einem Interview, dass ihr Sohn schon als Dreijähriger ein Monster gewesen sei und sie deswegen eine psychologische Beratung aufgesucht habe. Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet, davon 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Zeltjagers der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Ein Dreijähriger kann kein Monster sein. Er kann aber von einem Opfer als Monster gespiegelt werden. Der Spiegel, den das Opfer ihm vorhält, zeigt ihn als Täter. Naheliegender wäre es deshalb, diesen Spiegel als monströs zu bezeichnen. Für das Kind ist die Spiegelung als Täter unabwendbar und unerbittlich. Ihr liegt keine Wahrheit zugrunde, außer die Gewissheit, dass der Spiegel den Gespiegelten zum hasserfüllten Menschen erklärt, ihn unmissverständlich und klar als Bösewicht, als Monster, als Vernichter positioniert. Und hinter dem Spiegel steht das Opfer, an dessen Leiden er seine böswillige Macht ablesen kann. Anders Breivik war 3 Jahre alt, als ihn seine Mutter als Monster spiegelte. Das bedeutet auch, dass ihm eine sehr große Mächtigkeit unterstellt wurde, die Macht über die Mutter, über diejenige Person, die kulturell unantastbar ist in ihrer Rolle, die für das Kind die Welt bedeutet und für das Kind den Bezug zur Welt herstellt. Und nun, als 3-Jähriger, wird ihm Macht über diese Person zugestanden. Er soll sie glücklich machen und nicht unglücklich. Er soll ihre Befindlichkeit regulieren und nicht sie selber. Solche Mechanismen sind die Quelle von Allmachtsvorstellungen. Macht über die Mutter haben kann ein Kind jedoch nur, wenn ihm diese Macht übertragen und zugeordnet wird. So entwickelt es Allmachtsgefühle und ist gleichzeitig ohnmächtig, weil es diese Macht als real existierendes 3-jähriges Kind gar nicht haben, also auch nicht ausüben kann. Es kann die Verantwortung für die Mutter, für die Befindlichkeit der Mutter nicht übernehmen, sondern ist überfordert von diesem Auftrag, der es in Ohnmacht versetzt. So identifiziert sich das Kind mit der Projektion, allmächtig zu sein, und hat, quasi als unangenehmen Nebeneffekt, die Ohnmacht zu ertragen, weil der Auftrag, über die Mutter zu herrschen und für sie verantwortlich zu sein, nicht erfüllbar und somit unerträglich ist. Diktatoren waren und sind oft Muttersöhnchen. Die Geschichte zeugt davon mit vielen Beispielen. Jeder, der sich allmächtig fühlt, der sich selber als groß und übermächtig wahrnimmt, birgt in sich den gleichen Anteil an Ohnmacht. Er wird sein Leben mit dem ständigen Ausgleichen der beiden Pole fristen und die Ohnmacht mit der Allmacht abwehren und bekämpfen. Tatsächlich sind Allmachtsgefühle dazu da, um die Ohnmacht abzuwehren. Und der Hass ist die Energie, die hilft, aus der Ohnmacht in die rettende Allmacht zu kommen. Dass Anders Breivik mit einer Spiegelung aufwachsen musste, die ihn als Täter an einem Opfer brandmarkte, das ist Hass. Dass er an diesem Opfer seine angeblich destruktive Energie ablesen musste, das ist Hass. Er war diesen Spiegelungen ausweglos ausgeliefert, zumal der Vater als möglicher Befreier auch noch abwesend war. So wusste Anders Breivik, dass er gehasst wurde, und zwar aus gutem Grund. Er war ja ein Monster. Seine Bindung zur Mutter war in diesem Sinne ausweglos, ohne Alternative. Es handelte sich um eine typische Übertragung der eigenen, hier der mütterlichen Destruktion und Vernichtungswucht auf ein Kind, das damit nichts, aber ein gar nichts zu tun hat. So wurde Anders Breivik seit Kleinkind als Täter gespiegelt und als Erwachsener wurde er zum realen Täter, zum Massenmörder. Er hat die Erfahrung, ein Monster, ein hassenswertes Geschöpf zu sein, internalisiert und er wird diesen Hass, so will es die unausweichliche Identifikation mit dem Aggressor, auch gegen sich selber richten. Er wird sich genauso hassen, wie ihn seine Mutter gehasst hat. Die mütterliche Beziehung bleibt entscheidend über seine Beziehung zu sich selbst. Er kennt keine andere Form der Beziehung als diejenige zu diesem Gegenüber, dem er schadet, weil er ein Monster ist. Anders Breivik konnte sich vermutlich nie anders erleben, weil das Opfer die stärkste und mächtigste Position in Beziehungsstrukturen ist und auch, weil ihn niemand, nicht einmal der Vater, aus seiner Täterrolle erlöste. Der Hass der Mutter, die ihren 3-jährigen Sohn als Monster bezeichnet, und die ausgebliebene Rettung durch den Vater haben Anders Breivik in eine jahrelange tiefe Einsamkeit und Ohnmacht gestürzt. Es ist ursprünglich ihr Hass, den er als rechtsextremer Amokläufer an den Jugendlichen ausgelebt hat. Der Hass eines Menschen kann also auch von einem anderen Menschen, auf den er übertragen worden ist, ausgelebt werden. Anders Breivik versetzte mit seinem tödlichen Angriff die Jugendlichen auf der Insel Utøya in Panik und Todesangst. Er versetzte sie in Ohnmacht. Sie waren seine Opfer. Tatsächlich tötete er Opfer, und zwar Opfer in dem Sinne, wie seine Mutter eines war. Sie hatte ihm gespiegelt, dass sie sein Opfer sei und dass er schon als Dreijähriger die Macht über sie besessen hatte, die Macht, sie in Ohnmacht, Angst und Schrecken zu versetzen. Jetzt führte Anders Breivik diese Spiegelung in der Realität aus. Ich gehe davon aus, dass die Ermordung der unschuldigen Jugendlichen stellvertretend für die Ermordung seiner Mutter stand. Die Mutter zu ermorden ist jedoch gerade im nationalsozialistischen Credo, wie er es übernommen hat, ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, die Mütter wurden hoch idealisiert, vermutlich gerade deswegen, weil die unbewusste Vernichtungswucht zugegen war. Gleichzeitig ermordete Anders Breivik auch sich selbst, seine Jugend, die er nie verwirklichen konnte, nie unbeschwert und frei feiern konnte, wie diese Jugendlichen an diesem Wochenende im Zeltlager auf der Insel Utøya. Wir können die Entstehung des Hasses besser verstehen, wenn wir wissen, dass ein Subjekt in der Opferrolle sein Gegenüber als Täter an ihm zu spiegeln vermag und dass es sich dabei um eine Übertragung seines Hasses handelt. Und dass ein so gespiegeltes Kind ausweglos in diese Form der Beziehung verstrickt wird, solange ihm niemand zu Hilfe kommt. Dieses Kind erfährt, dass seine konstruktiven Aggressionen im Dienste des Ich durch die Spiegelung des Opfers das positive Vorzeichen genommen und in ein negatives umgewandelt wird. In einem Atemzug wird die Energie eines lebhaften Kindes in ihr Gegenteil verkehrt und damit wird es schachmatt gesetzt. Es will ja niemandem Schaden zufügen. Eine ausweglose Identifikation mit dieser Schuldzuweisung ist die Folge. Der bestehende Herrschaftsdiskurs baut auf diese Prämisse auf. Der Hass ist überall, in den feinsten Beziehungsstrukturen, und ich plädiere dafür, diesen Diskurs zu verlassen. Wenn jeder einzelne Mensch in seiner Eigenständigkeit anerkannt ist, sind auch symbiotische Beziehungen und Verstrickungen nicht mehr möglich. Das Gefühl, aufgehoben, sicher und geborgen zu sein, entsteht nicht mehr in einer symbiotischen Regression, sondern im neuen Paradigma der Anerkennung der Differenz. So funktionieren auch Gemeinschaften nicht mehr über Ausschluss oder Einschluss, also über Machtstrukturen, in denen dazuzugehören bedeutet, Teile seines Ich aufgeben zu müssen. Vielmehr basieren sie auf dem Fundament einer Verantwortlichkeit gegenüber dem Menschen und der Welt, von denen wir in der Ich-Bildung und im Ich-Sein abhängig sind. In der Anerkennung dieser Abhängigkeit wird der Hass überflüssig. Und damit ist die Bahn frei für konstruktive Auseinandersetzungen und für Begehren. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke auch Frau Fischer für diese faszinierenden Einblicke in die Psychodynamik des hassenden oder vielleicht auch gehassten Menschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber das faszinierend gefunden, dass in der hinter der Sanftheit des Vortragsstils ungeheure Provokationen formuliert worden sind, die mich unglaublich zum Nachdenken angeregt haben. Und ich glaube, dann im Gespräch, in der Diskussion werden wir sicher noch das eine oder andere hier diskutieren können. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Nachdenkpause und setzen dann mit dem Vortrag von Frau Zehn.